Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Lesungen zur Antike. Mit der Rezitatorin Barbara Grese und Kuratorin Dr. Astrid Fendt.
Herzlich willkommen, sagen Astrid Fendt
und Barbara Grese
zu unserem Podcast, in dem sich Literatur und Archäologie begegnen.
Dem spannenden Dialog zwischen Poesie und Kunstgeschichte. Aus verschiedenen Perspektiven blicken wir auf die Antike.
Heute dreht sich alles um Frauenpower, Frau des Hauses und Heldin des Kampfes.
Starten wir mit der Antike, mit Homer. Homer lässt Telemachos eine klare Ansage an seine Mutter Penelope machen. Aber gehe nun heim, besorge deine Geschäfte, Spindel und Webestuhl und treib an beschiedener Arbeit deine Mägde zum Fleiß. Die Rede gebühret den Männern und vor allem mir, denn mein ist die Herrschaft im Hause. Dieses Bild der Frau, die Auffassung über ihre Rolle, hat sich vom antiken Griechenland über viele Jahrhunderte hin erhalten. Wir finden Ähnliches formuliert bei Friedrich Schiller in seinem berühmten Gedicht »Die Glocke« 1799. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Da strömet herbei die unendliche Gabe. Es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe. Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus. Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder, und herrschet weise im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget ohn Ende die fleißigen Hände und mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn und füllet mit Schätzen die duftenden Laden und dreht um die schnurrende Spindel den Faden und sammelt im reinlich geglätteten Schrein die schimmernde Wolle, den schneeichten Lein und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer und ruhet nimmer. Wir machen noch einmal einen zeitlichen Sprung zurück zur Antike. Bei Xenophon im 4. Jahrhundert vor Christus klingt es ganz ähnlich wie bei Schiller. Ein Athener namens Ischomachos fasst die Auffassung von der Ehe in einem Gespräch mit Sokrates zusammen. Dass die Frau dabei nicht mit Namen genannt wird, entspricht athenischer Etikette. Denn mir scheinen die Götter dieses Paar, das Mann und Frau genannt wird, mit größter Umsicht zusammengefügt zu haben, damit es sich selbst möglich nützlich sei bei seinem gemeinsamen Leben. Erstens nämlich ist dieses Paar dazu bestimmt, miteinander Kinder zu zeugen, damit die Gattungen nicht aussterben. Sodann wird aus dieser Verbindung erreicht, Pfleger für das eigene Alter zu haben. Das Haus ist nötig für die Versorgung der neugeborenen Kinder, aber auch für die Zubereitung der Speisen, ebenso auch für die Herstellung von Wolle. Da aber die Arbeiten drinnen und draußen beide der Ausführung und Aufsicht bedürfen, hat der Gott von vornherein die Natur entsprechend eingerichtet, und zwar die der Frau für die Arbeiten und Beschäftigungen im Innern des Hauses, die des Mannes für die Arbeiten und Beschäftigungen im Freien.
Dieses Bild von der Frau im Haus bestätigen viele Darstellungen, die wir aus der Zeit des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus kennen. In der Regel sind das gemalte Szenen auf Tongefäßen. Aber es gab im Alltag auch immer wieder Möglichkeiten für Frauen jeglicher Gesellschaftsschicht, das Haus zu verlassen. Der Gang zum Brunnenhaus war eine solche. Wasser vom Brunnen zu holen, wenn keine eigene Wasserleitung ins Haus führt, das ist eine typisch weibliche Tätigkeit, auch heute noch in vielen Ländern auf dieser Welt. In den Münchner Antikensammlungen ist die Fassade eines antiken griechischen Brunnenhauses nachgebaut. Sie sieht aus wie ein kleiner Tempeleingang. Ein Löwenkopf dient als Wasserspeier. Und in dieser Kulisse stehen damalige Wassergefäße, sogenannte Hydrien. Auf einigen von ihnen ist exakt diese Tätigkeit der Frauen, der Gang zum Brunnenhaus, dargestellt. Es sind in der Regel junge Frauen, die in schöner Kleidung und wohlfrisiert in Gruppen zum Brunnenhaus gehen. Die noch leere Hydria liegt quer auf ihrem Kopf. Sobald sie das Gefäß gefüllt haben, stellen sie es hochkant auf ihren Kopf und tragen es nach Hause. Dieser Gang zum Brunnen in schöner Kleidung diente auch dazu, in der Öffentlichkeit vorteilhaft gesehen zu werden. Brautschau. Denn nicht von ungefähr hielten sich auch die jungen Männer beim Brunnenhaus auf. Mädchen haben damals im Alter zwischen 12 und 18 Jahren geheiratet. Glauben wir den griechischen Vasenbildern, so muss die Hochzeit das große und zentrale Ereignis im Leben einer jungen Frau gewesen sein.
Wie äußern sich die Philosophen über die Frau? Zunächst Aristoteles. Das Weib ist Weib durch das Fehlen gewisser Eigenschaften. Wir müssen das Wesen der Frau als etwas betrachten, was an einer natürlichen Unvollkommenheit leidet. Dem Sklaven fehlt das beratende, denkende Element völlig. Die Frau hat es, aber es fehlt die Autorität. Das Kind hat es, aber es ist unvollständig. Das Verhältnis von Mann zu Frau ist von Natur aus ein Verhältnis von Überlegenem zu Unterlegenem und Herrscher zu Regiertem. Mit solchen Aussagen hat Aristoteles europäisches Denken über Jahrhunderte hinweg geprägt. In unseren Ohren klingt sein Lehrer Platon wesentlich offener und moderner. Hören wir hinein. Platon. Also gibt es gar kein Geschäft von allen, durch die der Staat besteht, welches dem Weibe als Weib oder dem Manne als Mann angehörte, sondern die natürlichen Anlagen sind auf ähnliche Weise in beiden verteilt. Und an allen Geschäften kann das Weib teilnehmen ihrer Natur nach, wie der Mann an allen. In allen aber ist das Weib schwächer als der Mann. Ein Mann und eine Frau, die den Verstand eines Arztes haben, haben die gleiche Natur. Wenn von Frauen erwartet wird, dass sie die gleiche Arbeit wie Männer leisten, müssen wir ihnen die gleichen Dinge beibringen. Leider hat sich Platon mit seinem Denken nicht so recht durchgesetzt. Blicken wir ins 19. Jahrhundert. Im Jahr 1871 wird in Preußen ein Studienverbot für Frauen erlassen. Vor diesem Hintergrund verfasst Hedwig Dohm, sie ist die Großmutter von Katja Mann, also Hedwig Dohm verfasst 1874 eine Streitschrift mit dem Titel »Die wissenschaftliche Emanzipation der Frau«. Hedwig Dohm: In Bezug auf das Studieren der Frauen werde ich mir und Ihnen folgende drei Fragen vorlegen. Ob Frauen studieren dürfen? Ob Frauen studieren können im Sinne ihrer Befähigung, ob Frauen studieren sollen. Mir persönlich erscheinen diese Untersuchungen ebenso müßig, als wollte jemand fragen, darf der Mensch seine Kräfte entwickeln? Soll er seine Beine zum Gehen gebrauchen? Der geschätzte Physiologe und Anatom, Herr Professor Bischoff von der Universität in München, sagt in seiner kleinen Schrift, das Studium und die Ausübung der Medizin durch Frauen. Jedes Geschlecht habe seine besonderen Funktionen. Frauen könnten nicht leisten, was Männer leisten, und umgekehrt, Männer nicht, was Frauen. Ist das wahr? Nein. Wer nennt mir eine einzige Hantierung, die an den Körper gebundenen Funktionen selbstverständlich ausgenommen, eine einzige Form der Arbeit, die sich auf Frauen beschränkt, an denen zu partizipieren, den Männern durch Sitte oder Gesetz verboten wäre? Es gibt keine. Männer nähen, kochen, waschen, bügeln, führen Wirtschaften und so weiter. In vornehmen Häusern findet man anstatt Köchin und Wirtschafterin Köche und Wirtschafter. Das sind unbestreitbare Tatsachen, die wegzuleugnen unmöglich ist. Es muss also heißen, nur den Frauen sind bestimmte Beschäftigungen zugewiesen. Die Männer aber leisten alles, was Menschen überhaupt zu leisten imstande sind und wozu sie Lust und Neigung haben. Und weiter schreibt Hedwig Dohm, Zwei Grundprinzipien treten bei der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau klar und scharf hervor. Die geistige Arbeit und die einträgliche für die Männer. Die mechanische und die schlecht bezahlte Arbeit für die Frauen. Ich glaube, beweisen zu können, dass der maßgebende Gesichtspunkt für die Teilung der Arbeit nicht das Recht der Frau, sondern der Vorteil der Männer ist und dass der Kampf gegen die Berufsarbeit der Frau erst beginnt, wo ihr Tagelohn aufhört, nach Groschen zu zählen. Eine Anekdote zu Hedwig Dohm. Nachdem Hedwig Dohm 1874 die vollständige Öffnung der Hochschulen fordert, trifft sie bei einem hochherrschaftlichen Empfang am Tisch auf einen hochdekorierten Oberst, der entsetzt ist, dass eine solch rebellische und sittenlose Person eingeladen ist. In einer ihrer Schriften erinnert sie sich an den Dialog. Der Oberst: Gnädigste, Sie werden mir zustimmen. Die Forderung, Frauen in die Universitäten, gar Medizin studieren, absurder Gedanke. Stelle mir vor, meine Frau wäre Ärztin. Ich lebte ja ständig in Angst, sie würde den Braten mit dem Skalpell tranchieren. Hedwig Dohm schaut den Oberst freundlich an und antwortet lächelnd: Na, dann werden Sie doch Vegetarier, werter Herr. Frauen an die Universitäten und in den Beruf, dazu äußert sich auch ein später hochberühmter Professor aus Wien. Der junge Sigmund Freud schreibt an seine Braut, 1883. Es ist wirklich eine Totgeburt von einer Idee, die Frauen genauso in den Existenzkampf zu schicken wie die Männer. Wenn ich mir beispielsweise mein süßes Mädchen als Konkurrentin vorstellen müsste, so würde das Ganze nur darin enden, dass ich ihr von meiner Liebe erzähle und dass ich sie beschwöre, sich aus der Welt des Haders zurückzuziehen, in die wettbewerbsfreie Ruhe der Haushaltsführung für mich. Ich glaube, dass alle Reformierung von Gesetz und Bildung zusammenbrechen wird, angesichts der Tatsache, dass die Natur, das Los einer Frau, durch Schönheit, Charme und Liebreiz bestimmt. Und zwar längst vor dem Alter, in dem ein Mann sich seine Stellung in der Gesellschaft verdienen kann. Möglicherweise müssen Recht und Tradition den Frauen vieles gewähren, was ihnen bislang vorenthalten worden ist. Aber die Stellung der Frau wird sicherlich weiterhin das sein, was sie schon ist. In ihrer Jugend ein angebeteter Schatz, in ihren reifen Jahren eine geliebte Ehefrau.
Ja, das Bild der schönen, körperlich attraktiven, jungen, noch nicht verheirateten Frau und das der im Haus schaltenden und waltenden Ehefrau, das überliefern bereits die griechischen Vasenbilder. In der klassisch-griechischen Zeit sehen wir Szenen, in denen die Frau des Hauses mit Wollarbeit beschäftigt ist. Spinnen und Weben, darüber wurden die Frauen definiert, bereits als Neugeborene. So hängt ein Vater damals ein Wollknäuel an die Haustür, um anzuzeigen, dass eine Tochter das Licht der Welt erblickte. Auf einem attisch-rotfigurigen Wassergefäß aus der Zeit um 400 vor Christus in den Münchner Antikensammlungen sehen wir eine typisch häusliche Szene. Die Mutter sitzt in einem Lehnstuhl und zieht aus einem Wollkorb das dünne Vorgarn heraus, das sie auf den Spinnrocken wickelt. Sie ist also mit Vorbereitungen für die nachfolgende Tätigkeit am Webstuhl beschäftigt. Denn damals musste der größte Teil aller Textilien in Heimarbeit hergestellt werden. Kleidung, Decken, Kissenbezüge. Hinter der Mutter steht eine Tochter mit einem kleinen Handwebrahmen. Neben ihr ist ein kleiner Junge mit einem Spielreifen abgebildet. Der Ehemann kommt soeben zur Tür herein. Er ist in einem Mantel gekleidet und stützt sich auf seinen Knotenstock, das typische Zeichen für den Athener Bürger. Er war wohl soeben in politischer Mission auf der Agora.
Über die Rolle der Frau im Hause waren sich die Herren über die Zeiten weg überraschend einig. Doch die Frauen haben von sich andere Bilder, die sie vor allem im 19. Jahrhundert immer stärker formulieren lernen. Fanny Lewald: Ich darf mir sagen, dass ich zu denen gehöre, die in Deutschland vielleicht am frühesten auf die unerlässliche Emanzipation der Frauen hingewiesen haben. Wir sind alle noch auferzogen und erwachsen unter dem Banne gewisser Redensarten. An allen Ecken und Enden konnte man es aussprechen hören, dass die Frau durch ihre Natur und durch die Verhältnisse der zivilisierten Staaten nur für das Leben innerhalb der Familie bestimmt sei. Dass die Frau fraglos die Beste sei, von welcher man niemals etwas höre. Dass der keusche Dämmer des Hauses die eigentliche und einzige Heimat des Weibes sei. Und wie die schönen landläufigen Phrasen alle hießen. Es lag und liegt hier in Bezug auf die Behandlung der Frauen eine ganz schreiende Ungerechtigkeit vor, nämlich die Beschränkung des freien Gebrauchs der angeborenen Fähigkeiten zu eigener Förderung. Und von all den Tausenden und Abertausenden von Männern, die aus vollster Überzeugung gegen die Unterdrückung und Beschränkung einzelner Rassen oder bestimmter Kulte geeifert haben, von all denen machten die allerwenigsten es sich klar, dass neben ihnen, in ihren Häusern, in ihren Familien, mitten in der Bildung, mitten in der Gesittung, auf welche sie so stolz waren, ihre eigenen Frauen, Töchter und Schwestern unter dem Banne der Ungerechtigkeit lebten. Man weinte über Onkel Tom in seiner Hütte und sagte einer Tochter, die vielleicht ein medizinisches Genie oder ein großes kaufmännisches Talent war, »Du strickst Strümpfe, du lernst den Haushalt führen, du bekommst Unterricht, der so weit langt, dass du einsehen kannst, was für dich wünschenswert und zu erreichen wäre, wenn man es dir möglich machte, deine Fähigkeiten zu entwickeln. Aber entwickeln darfst du sie nicht, denn du bist ein Weib.« Lassen sich die Frauen dies alles gefallen? Annette von Droste-Hülshoff formulierte ihre Träume Anfang des 18. Jahrhunderts. Am Turme. Ich stehe auf hohem Balkone am Turm, umstrichen vom schreienden Stare, und lass gleich einer Mänade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. O wilder Geselle, o toller Fant, ich möchte dich kräftig umschlingen und Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand, auf Tod und Leben dann ringen. Und drunten seh ich am Strand, so frisch wie spielende Doggen, die Wellen sich tummeln rings mit Geklaff und Gezisch und glänzende Flocken schnellen. O, springen möchte ich hinein alsbald recht in die tobende Meute und jagen durch den korallenen Wald das Walross, die lustige Beute. Und drüben seh ich ein Wimpel wehen, so keck wie eine Standarte. Seh auf und nieder den Kiel sich drehen von meiner luftigen Warte. O, sitzen möchte ich im kämpfenden Schiff, das Steuerruder ergreifen und zischend über das brandende Riff wie eine Seemöwe streifen. Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann, doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Gehalten, ja gefangen in familiären und gesellschaftlichen Rollen und Räumen, das verbindet Annette von Droste-Hülshoff mit Ricarda Huch. Und auch die Sehnsucht nach Freiheit verbindet diese beiden. Ricarda Huch. Wie die zierlichen Schwalben sich rüsten zum Fluge nach wärmeren Küsten. Ich schaue ihrem Schwarme nach und rüttle an meinem Gitter. Kommt heim ihr im Lenzgewitter, baut Vögel an meinem Dach und sagt, was ihr draußen vernommen. Will die Freiheit noch immer nicht kommen? Ricarda Huch. Nicht alle Schmerzen sind heilbar, denn manche schleichen sich tiefer und tiefer ins Herz hinein. Und während Tage und Jahre verstreichen, werden sie Stein. Du sprichst und lachst, wie wenn nichts wäre. Sie scheinen zerronnen wie Schaum, doch du spürst ihre lastende Schwere bis in den Traum. Der Frühling kommt wieder mit Wärme und Helle, die Welt wird ein Blütenmeer. aber in meinem Herzen ist eine Stelle, da blüht nichts mehr. Das Sturmlied von Ricarda Huch scheint eine unmittelbare Nachfolge von Annette von Droste-Hülshoffs Am Turm. Sturmlied. O Brausen des Meers und Stimme des Sturms und Irren im Nebelschwarm. In Hafens Ruhe, im Schutze des Turms, wie eng und arm. Ich will kein Kissen mir unters Haupt, kein Schreiten auf Teppichen weich. Hat mir der Sturm auch die Segel geraubt, da war ich reich. O herrliche Fahrt im Windeshauch, hinauf und hinab und zurück, nur kämpfend und unterlieg ich auch, ist Leben Glück. Annette von Droste-Hülshoff und Ricarda Huch, beiden gelang es, in die Welt zu ziehen. Die Droste wurde erfolgreiche Schriftstellerin und erwarb sich als Frau mit ihrem Schreiben Ruhm und Geld. Und Ricarda Huch wurde als erste Frau in den Geschichtswissenschaften promoviert. Dazu musste sie jedoch Deutschland verlassen, da hier Frauen das Studium, wie gesagt, verboten war. Sie wurde in Zürich promoviert. Bertha von Suttner, eine andere, sehr mutige Frau. Sie kämpfte und ließ sich auch durch Rückschläge nicht unterkriegen. Bertha von Suttner war die erste Frau, die den Friedensnobelpreis erhielt, im Jahr 1905. Aus ihrer Rede anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises. Die ewigen Wahrheiten und ewigen Rechte haben stets am Himmel der menschlichen Erkenntnis aufgeleuchtet. Aber nur gar langsam wurden sie von da herabgeholt, in Formen gegossen, mit Leben gefüllt, in Taten umgesetzt. Eine jener Wahrheiten ist die, dass Frieden die Grundlage und das Endziel des Glückes ist. Und eines jener Rechte ist das Recht auf das eigene Leben. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So steht es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 3, Absatz 2, seit dem 18. Januar 1949.
Gleichberechtigung. Eine Kämpferin, die sich den Männern gleichstellte, war Atalante. Wir kennen sie als Heldin aus dem griechischen Mythos. Abgebildet ist sie zum Beispiel auf einem Wassergefäß aus Ton aus der Zeit um 550 vor Christus in den antiken Sammlungen in München. Hier sehen wir den mythischen Ringkampf der Atalante mit Peleus. Um sie herum stehen die Argonauten. Der Kampf findet im Rahmen der Leichenspiele für Pelias statt. Atalante ist ein absolutes Ausnahmemädchen der damaligen Zeit. Sie ist eine Heldin, die mit den Argonauten nach Kolchis fährt, um dort das goldene Vlies zu holen. Sie ist bei der Jagd auf den kaledonischen Eber mit dabei und sie ringt eben siegreich mit Männern. Sie ist körperlich so stark, dass sie Peleus, den Vater von Achill, im Ringkampf bezwingen kann. Das Ungewöhnliche an der sagenhaften Geschichte von Atalante ist, dass sie überhaupt als junge Frau bei Männersachen erfolgreich mitmachen kann. Hier kommt ihre mythische Kindheitsgeschichte mit ins Spiel. Atalante wurde als Baby ausgesetzt, weil sich ihr Vater einen Sohn wünschte. Sie wurde von einer Bärin aufgezogen und lebte als Jägerin, der keuschen Göttin Artemis gleich, im Wald. Auch Atalante mochte nicht heiraten. Später jedoch, so erzählt es der griechische Mythos, heiratet sie schließlich, so wie es sich für ein griechisches Mädchen gehört. Atalante steht symbolisch für die jungen Frauen und Männer in Übergangs- und Schwellensituationen im Leben, also für den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenendasein, dem Finden der eigenen Rolle und der Rolle in der Gesellschaft. In den damaligen Alltag eingebaut wurde das Thema beispielsweise in dem Ritus des Bärinnenlaufs der Mädchen im Heiligtum von Brauron bei Athen.
In literarische Worte gefasst hat Ovid die Geschichte von Atalanta. Sicherlich hast du gehört, wie einst ein Mädchen im Wettlauf hurtige Männer besiegt. Und nicht ein gefabeltes Märlein war das Gerücht. Sie besiegte gewiss. Auch sagte man schwerlich, ob sie die Schnelligkeit mehr auszeichnete oder die Schönheit. Als sie den Gott Rat fragt um den künftigen Gatten, Ein Gatte Sprache ist nichts, Atalanta, dir nütz. Fleuch immer den Gatten. Dennoch entfleuchst du ihm nicht und du lebst dein selber entbehrend. Durch das Orakel geschreckt, durchschaltet sie finstere Wälder, ehelos und verscheucht den dringenden Schwarm der Bewerber, wild mit dem harten Beding. Nicht werd ich gewonnen, wofern nicht erst im Laufe besiegt, wetteifert mit mir auf der Rennbahn. Lohn dem Hurtigen werde die Braut und die eheliche Kammer. Lohn den Langsamen, Tod. Dies sei des Kampfes Bedingung. So unmilde sie war, doch kam auf diesen Beding ein verwegener Schwarm der Bewerber. Auch Hippomenes saß anschauend den grausamen Wettlauf. Doch wie er den Wuchs gesehen und den Leib des Gewandes enthüllet, staunet er an und erhebend die Händ. »O, verzeihet mir«, rief er, »ihr, die ich eben gestraft, noch nicht wahr, welche Belohnung ihr euch sucht, mir bekannt.« Der Lobende selber entbrennet. Dass doch der Jünglinge keiner zuvor ihr laufe, das wünscht er und das besorgt er mit Neid. Doch warum in dieser Entscheidung, saget er, soll unversuchter Siegsglück bleiben mir selber? Wagende fördert ein Gott. In die Mitte trat er und geheftet den Blick auf die Jungfrau. Warum feige besiegend erwirbst du dir leichtere Titel, saget er, kämpfe mit mir. Ob mich zu der Ehre das Siegsglück auserkor, nicht mag dich gereuen ein solcher Besieger. Megareus ist mein Vater, der Sohn des Onchestos, und jenem ist Neptunus der Ahn. Mich nennt Urenkel der Meerfürst. Nicht auch leugnet die Tugend den Stamm. Ob ich falle, so hast du, wann Hippomenes fiel, denkwürdige Namen gefunden. Gegen den Redenden blickte Schöneus Tochter mit sanftem Angesicht und erwägt, ob siegen sie woll, ob besiegt sein. Flieh, noch kannst du es, Fremdling, und lass die blutigen Kammern. Grausam ist die Vermählung mit mir. Aber was sorg ich um dich, da schon so viele gestreckt sind? Mag er sehen und verderben, da so viele Morde der Freier nicht ihn zu warnen vermocht und wild auf sein Leben einstürmt. Sterben soll dieser demnach, weil zu leben mit mir er gewünschet? Und unwürdiger Tod soll sein die Belohnung der Liebe? Nimmer vermag zu ertragen mein Sieg den schmählichen Vorwurf. Doch nicht mein ist die Schuld. O, möchtest du noch dich bedenken? Oder dieweil du rasest, oh, möchtest du schneller im Lauf sein. Aber wie ganz jungfräulich des Jünglinges zartes Gesicht ist. Armer Hippomenes, du, ach, hättest du nie mich gesehen. Würdig warst du zu leben. Wenn ich glückseliger wäre, wenn nicht hartes Geschick mir weigerte meine Vermählung, mit dir einzigen könnt ich das Ehelager besteigen. Jene sprach's, und wie neu und zuerst aufwallend in Sehnsucht, weiß sie nicht, was sie tue. Sie liebt und verkennet die Liebe. Schon den gewöhnlichen Lauf verlangen das Volk und der Vater, als Hippomenes, der edle Spross des Neptunus, ruft mit bekümmertem Laut. Du cytherische Göttin, ich flehe, sei dem Beginnen geneigt und fördere die Glut, die du eingabst. Zur Göttin trug unneidisch die Luft sein schmeichelndes Flehen, und sie, im Herzen bewegt, verschob nicht lange den Beistand. Eine Flur ist in Kypros. Dort schimmert ein Baum in der Mitte des Feldes, gelblich das Laub und gelblich die klirrenden Äste von Golde. Dort herkam sie soeben und trug drei goldene Äpfel, abgepflückt in der Hand. Und sichtbar, jenem allein nur, trat sie Hippomenes an und lehrte, wozu der Gebrauch sei. Jetzt so rief die Trompet, und sie schwangen sich beid aus den Schranken, vorgestreckt und bezeichnen mit flüchtigem Fuße den Sand kaum. Mutiger machen den Jüngling das laute Geschrei und der Beifall. Spute dich, dein ist der Sieg. Man zweifelte, ob an dem Zuruf mehr der megarische Held, ob mehr Atalanta sich freute. Und wie oft, wann sie schon ihm vorbeifliehen konnte, verweilt sie. Und sein lange gescheutes Gesicht, wie verlässt sie es ungern. Heißer atmete schon der Hauch des lechzenden Mundes, aber das Ziel war fern. Jetzt nahm von den Früchten des Baumes ein und entsendete sie der edle Spross des Neptunus. Siehe, die Jungfrau stutzt, und gelockt von dem schimmernden Obste beugt sie den Lauf seitwärts und hebt das rollende Gold auf. Schnell ist der Jüngling voraus, es erschallt vom Klatschen der Kampfraum. Jene hat bald den Verzug in rascherem Lauf und die Säumnis eingeholt und von neuem zurückgelassen den Jüngling. Wiederum verspätet vom Wurf des anderen Apfels, rennt sie nach und vorüber dem Mann. Noch das Ende der Bahn war ihnen bevor. »Nun stehe mir bei, wohltätige Göttin«, rief er, und schräge zur Seite, damit sie langsamer kehre, warf er das schimmernde Gold mit Jugendkraft ins Gefild hin. Ob sie hole, besann sich die Zweifelnde. Doch zu erheben zwang die Göttin und mehrete noch das Gewicht dem erhobenen Apfel, dass die Schwere der Last zugleich mit der Säumnis sie auffielt. Endlich, damit die Erzählung nicht langsamer sei wie der Wettlauf, blieb Atalanta zurück. Heim führte den Lohn der Besieger. Dies war die Geschichte von Atalanta, einer einsamen Kämpferin, die besiegt wurde oder sich hat besiegen lassen. Wir wissen aber auch vom Volk der Amazonen. Hier kämpften die Frauen gemeinschaftlich. Sie waren mit Eisen bewaffnet und vor allem bestiegen sie Pferde. Dies ließ sie im Kampf siegreich sein. Diodor berichtet im 1. Jahrhundert vor Christi Geburt, dass die Frauen durch Gesetz zum kriegführenden Teil des Volkes befördert wurden, den Männern Spinnrocken und häusliche Arbeit zugewiesen wurde. Neugeborenen männlichen Geschlechts waren Schenkel und Arme zu verstümmeln, sodass sie für den Kriegsdienst untauglich waren. Weiblichen Kindern hingegen wurde dafür die rechte Brust weggebrannt, damit diese Erhöhung im Kampf keine Behinderung sei. Von daher soll das ganze Volk seinen Namen, die Brustlosen, haben. Astrid, wie wurden denn die Amazonen von den griechischen Vasenmalern dargestellt?
Ja, es gibt ja sehr viele Amazonenbilder auf den griechischen Vasen, auch in den Münchner antiken Sammlungen. Die Amazonen waren ein ganz wichtiges Gegenbild für die griechisch-patriarchalische Gesellschaftsordnung. Die schöne, begehrenswerte junge Frau einerseits, andererseits die kämpferische Frau, die es dann auch zu unterwerfen galt. Interessanterweise wurde das bei Diodor aufgebrachte Thema mit der ausgebrannten Brust überhaupt nicht bildlich dargestellt. Ganz selten mal entblößt eine der Amazonen auf den Bildern ihre rechte Brust. Aber sehr viel öfter sehen wir die Amazonen im Kampf mit den Griechen oder beim sich rüsten zum Kampf oder alleine reitend. Sie tragen entweder das typisch griechische, männliche Kampfgewand, also den kurzen Chiton, Helm, Schild und Beinschienen sowie die Angriffswaffen. Oder sie kommen in östlicher Kleidung daher, also mit langen, gemusterten Hosen und Obergewändern sowie einer skythischen oder phrygischen Mütze. Denn der Mythos berichtet ja von ihrer Heimat am nördlichen Ufer des Schwarzen Meeres.
Eine besondere Geschichte über die Amazonen erzählt uns Herodot. Über die Sauromaten wird Folgendes berichtet. Als die Griechen mit den Amazonen Krieg führten, fuhren die Griechen nach ihrem Siege in der Schlacht am Thermodon auf ihren Schiffen davon und nahmen auf 3 Schiffen alle Amazonen mit sich, die sie hatten fangen können. Auf offener See aber griffen die Amazonen die Männer an und machten sie alle nieder. Nun kannten aber die Amazonen keine Schiffe und wussten mit Steuer und Segeln oder Rudern nicht umzugehen. So fuhren sie also nach der Ermordung der Männer dahin, wie Wind und Wogen sie trieben. Endlich kamen sie nach Kremnoi am Maiotissee. Dort verließen die Amazonen ihre Fahrzeuge und wanderten in bewohntes Gebiet. Als sie auf die erste Pferdeherde stießen, raubten sie die Reittiere und plünderten nun zu Pferde das Skythenland. Die Skythen wussten nicht, wie ihnen geschah. Sie kannten weder Sprache noch Kleidung noch das Volk. Erstaunt, woher sie wohl gekommen seien, hielten sie sie für junge Männer und lieferten ihnen eine Schlacht. Dabei fielen ihnen die Toten in die Hände, und nun sahen sie, dass es Frauen waren. Sie hielten Rat und beschlossen, auf keinen Fall die Frauen mehr zu töten, sondern ihre jüngsten Krieger gegen sie zu schicken, ungefähr ebenso viele, wie sie Amazonen schätzten. Die Skythen hatten dabei die Absicht, Kinder von ihnen zu bekommen. Die abgeordneten Jünglinge taten, was man sie geheißen hatte. Als die Amazonen merkten, dass sie nicht in feindlicher Absicht kamen, kümmerten sie sich nicht um sie. Von Tag zu Tag rückten die beiden Lager einander näher. Wie die Amazonen hatten auch die Jünglinge nichts weiter als Waffen und Pferde bei sich und lebten nicht anders als jene, von der Jagd und vom Raub. Nun pflegten sich die Amazonen um die Mittagszeit allein oder zu zweit zu entfernen. Sie zerstreuten sich weiter voneinander, um ihre Notdurft zu verrichten. Als die Skythen das merkten, taten sie das Gleiche. Da näherte sich mancher von ihnen einer Amazone, die allein war. Sie stieß ihn nicht von sich, sondern erwies sich ihm willig. Sprechen konnte sie zwar nicht mit ihm, denn sie verstanden einander nicht, aber durch Zeichen gab sie zu verstehen, er solle am nächsten Tag an den gleichen Platz kommen und einen Kameraden mitbringen. Sie deutete durch Zeichen an, dass es zwei sein sollten. Sie würde auch noch eine andere mitbringen. Als der Jüngling ins Lager zurückkehrte, erzählte er es den anderen. Am nächsten Tag ging er an die gleiche Stelle und nahm einen Freund mit. Da fand er die Amazone mit einer anderen wartend. Als die übrigen Jünglinge dies erfuhren, machten sie sich die anderen Amazonen gefügig. Nun vereinigten sie die beiden Lager und lebten gemeinsam. Jeder nahm die zur Frau, mit der er zuerst zusammengekommen war. Die Männer konnten die Sprache der Frauen nicht verstehen, aber die Frauen verstanden bald die der Männer. Als sie einander verstehen konnten, sagten die Männer zu den Amazonen: »Wir haben Eltern und auch Besitz. Wir wollen nicht so weiterleben wie bisher. Kommt, wir wollen zu unserem Volk zurückkehren und dort bleiben. Wir werden euch zu Frauen nehmen und keine anderen.« Da erwiderten die Amazonen: »Mit euren Frauen können wir nicht zusammenleben, denn wir haben nicht die gleichen Sitten wie sie. Wir schießen mit Pfeilen und Speeren und leben auf dem Pferd. Frauenarbeit haben wir nicht gelernt. Eure Frauen hingegen tun nichts von dem, was wir aufzählten, sondern leisten Frauenarbeit. Gehen weder auf die Jagd noch anderswohin. Wir werden uns also kaum mit ihnen vertragen können. Wenn ihr uns aber zur Ehe haben und rechtliche Männer sein wollt, dann geht zu euren Eltern und holt euch euer Erbe. Dann werden wir losziehen und für uns allein leben.« Die Jünglinge gehorchten und taten, wie jene gesagt haben. Als sie ihren Anteil von dem väterlichen Besitz erhalten und zu den Amazonen zurückgekehrt waren, sagten die Frauen zu ihnen: »Furcht und Schrecken erfasst uns, wie wir in diesem Land bleiben sollen. Wir haben euch eurer Väter beraubt und dazu noch eurem Land viel Schaden zugefügt. Da ihr uns aber zur Ehe haben wollt, lasst uns also miteinander auswandern, den Tanais überschreiten und dort wohnen.« Auch darin gehorchten ihnen die Jünglinge, überschritten den Tanais und wanderten 3 Tagereisen vom Tanais aus nach Osten weiter, darauf 3 Tagereisen vom Majotissee aus nach Norden. Dort siedelten sie sich genau an der Stelle an, wo sie noch heute wohnen. Seitdem führen die Sauromaten-Frauen die alte Lebensweise. Sie reiten zur Jagd, mit und ohne Männer, ziehen in den Krieg und tragen die gleiche Kleidung wie die Männer. Ein wunderbares Beispiel, wie die Geschlechter versöhnt miteinander leben können. Enden möchte ich diesen Podcast mit Else Lasker-Schüler. Versöhnung. Es wird ein großer Stern in meinen Schoß fallen. Wir wollen wachen die Nacht. In den Sprachen beten, die wie Harfen eingeschnitten sind. Wir wollen uns versöhnen die Nacht. So viel Gott strömt über. Kinder sind unsere Herzen, die möchten ruhen, müde süß. Und unsere Lippen wollen sich küssen. Was sagst du? Grenzt nicht mein Herz an deins? Immer färbt dein Blut meine Wangen rot. Wir wollen uns versöhnen die Nacht. Wenn wir uns herzen, sterben wir nicht. Es wird ein großer Stern in meinen Schoß fallen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hiermit beenden wir unsere heutige Reise in die Antike. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Podcast reinhört. Es verabschieden sich
Barbara Grese
und Astrid Find.
Das war Antike hören. Der Museumspodcast der Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek München. Aus der Reihe Lesungen zur Antike. Für euch entwickelt und umgesetzt von Barbara Grese und Dr. Astrid Fendt.